ARD Sounds.
Grüß Gott, hallo, servus, buongiorno, whatever. Hier sind wir mal wieder, die Toni.
Salut.
Und ich, die Lisa. Und ihr hört die multilingualen Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für euer Leben mit den Bergen. Auf die Kadi müssen wir heute leider verzichten. Die ist nämlich im Urlaub und lässt sich's gut gehen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, boah, Urlaub, ich wäre auch so gern im Urlaub. Oh, ich wäre auch so gern in den Bergen und würde irgendwas Cooles machen. Aber Mist, ich bin leider auf der Arbeit, am Schreibtisch, in der Uni oder sonst irgendwo, wo ich eigentlich gar nicht so Bock drauf habe. Und kann gar nicht so das schöne Leben führen, wie ich es mir in Gedanken so gerne ausmalen würde. Dann ist diese Folge heute für euch.
Wir wollen mit euch heute, nämlich hier im Podcast, über FOMO reden, also the fear of missing out, die Angst, was zu verpassen. Und dafür wollen wir mit euch ganz, ganz tief in unser und euer innerstes Bergleben abtauchen. Es wird darum gehen, was FOMO eigentlich ist und was eure viel zu lange Bildschirmzeit, ich weiß ganz genau, dass ihr alle eine viel zu lange Bildschirmzeit habt, damit zu tun hat, was diese Angst mit uns und unserem Bedürfnis dazuzugehören zu tun hat und was wir eigentlich tun können, wenn wir wieder alle draußen am Berg unterwegs sind und wir traurig und frustriert auf dem Sofa abschimmeln, weil wir krank sind, für die Uni was lernen müssen oder einfach keine Zeit und Kraft dafür haben, auch rauszugehen.
Wir haben wie immer dafür auch Expertinnen-Tipps parat und natürlich ganz viele Gedanken und Geschichten von euch, liebe Community. Und speaking of Community, wir haben euch gefragt, ob ihr dieses Gefühl von FOMO auch kennt und wie sich das für euch anfühlt. Und da hat sich die Lea aus dem Ruhrpott gemeldet und sie sagt das zum Thema FOMO.
Ich bin eigentlich ein Kind der Berge, weil ich schon seit ich denken kann mit meinen Eltern in jeden Ferien, in jedem Urlaub immer in die Berge fahre. Und das ist tatsächlich so, dass wenn ich in den Bergen bin, habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was verpasse, weil ich da ja quasi vor Ort bin und meine Touren machen kann. Aber ja, wenn ich dann wieder zu Hause bin, ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, irgendwie was zu verpassen, weil ich ja nicht die Möglichkeit habe, mal eben spontan in die Berge zu fahren. Und da habe ich wirklich richtig oft FOMO.
Ja, ich glaube, das kennen wir ja alle, ne? Also dieses, man war gerade da und dann ist es weg. So habe ich eigentlich meine Bergliebe entdeckt tatsächlich. Ich hatte sie ja immer vor der Nase im Allgäu.
Ja.
Bin dann weggezogen zum Studieren und auf einmal dachte ich mir, Moment, mir fehlt doch was.
Mhm,
also eigentlich habe ich durch FOMO wieder meinen Weg zurück in die Berge entdeckt.
Und bevor wir jetzt aber ganz tief in diese Gefühlswelt einsteigen, in eure und in unsere, lass uns doch erstmal nochmal beim Begriff FOMO bleiben. Denn FOMO ist tatsächlich nicht nur irgendeine Abkürzung oder so ein Trendbegriff wie jetzt YOLO oder DeLulu, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Andererseits ist FOMO jetzt auch keine medizinische Diagnose, aber es ist ein Phänomen, das von der Wissenschaft ernst genommen wird und zu dem auch immer mehr geforscht wird. Wir haben mit Raffaela Knapp darüber gesprochen. Die ist Bergwanderführerin und Fachärztin für Psychotherapie und die erklärt FOMO so.
FOMO, the fear of missing out, ist die Angst, etwas zu verpassen. Das heißt, die anderen, die gerade auf dem einzigartigen Berggipfel stehen oder in der super Wand hängen oder auch schön am Strand chillen, die haben das Leben, das ich gerne hätte und ich sitze zu Hause alleine und bin verlassen und es geht mir nicht gut.
Ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut.
Ja.
Also unabhängig davon, dass als ich aus dem Allgäu weggezogen bin, mir die Berge gefehlt haben, kenne ich das schon, gerade wenn mal so ein richtig schöner Tag irgendwie ist und ich vielleicht an meinen Schreibtisch oder an mein Bett gefesselt bin, weil ich eben krank bin oder einen krassen Workload habe und ich dann so mitkriege, vielleicht auch über Insta oder so, dass gerade alle geile Touren machen, da habe ich schon echt heftige FOMO. Also auch so, dass ich richtig traurig werde.
Ja, da sagst du nämlich was. Ich kenne nämlich nicht so diese Fear. Also ich habe nicht so Angst. Das verstehe ich nicht so ganz an diesem Begriff. Ich habe auch eher so eine Traurigkeit, was zu verpassen. Weil ich eben sehe, andere machen irgendwas Cooles, was ich auch gerne machen würde. Und aus gewissen Gründen kann ich das nicht. Und das kenne ich auch mit der Arbeit, mit der Krankheit nicht so sehr, weil da habe ich eh keinen Bock, irgendwas zu machen und keine Energie. Da fühle ich das nicht so sehr. Aber was bei mir auch so ein Ding ist, ist, wenn ich sehe, wie Leute richtig geile Skitouren gehen. Weil das ist was, ich kann halt persönlich irgendwie so Pistenskitouren gehen, ja, eigenverantwortlich. Und ich gehe manchmal mit Freunden mit auf Skitouren, die viel erfahrener sind und denen ich irgendwie auch diese Routenplanung, diese Spuranlage voll gut zutraue. Aber das traue ich mir selber nicht zu. Und das einfach mit Freunden zu machen. Und das sehe ich. Und das kann ich halt nicht sagen, okay, dann mache ich das am Wochenende auch. Weil ich nicht die Skills dafür habe. Und da werde ich manchmal brutal neidisch.
Ja, das verstehe ich total. Dann ist es auch eher eine Sadness of missing out, also eine SOMO.
Ja.
Aber ich denke mal, dass Angst und Trauer wahrscheinlich sehr nah aneinander liegen in unserer Gefühlswelt. Und bei dir ist es ja auch so, wo siehst du die Sachen?
Natürlich auf Instagram.
Ja, und da kommen wir ja schon zu einem Punkt, den wir vorhin schon so ein bisschen haben andeuten lassen, nämlich, dass FOMO vor allem durch Social Media ausgelöst wird. Und da hat uns auch Diana aus der Community eine Nachricht zugeschickt.
Wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit auf dem Sofa liege und mal wieder durch Insta oder TikTok scroll und dann wieder ganz viele Videos angezeigt bekommen mit dem Thema Wandern und so. Kurze Feierabendrunde nach der Arbeit auf dem Berg und dann noch so einen schönen Sonnenuntergang und ich hock halt dann daheim nach der Arbeit und denke mir, ja, das wäre schon jetzt auch schön. Warum bin ich nicht jedes zweite Wochenende gefühlt in den Bergen?
So, und da sind wir jetzt bei diesem unangenehmen Gespräch über das Thema Bildschirmzeit. Also, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich alle auf Social Media und wie viel ist eigentlich zu viel? Und da schaue ich jetzt mal kritisch dir in die Augen, liebe Lisa. Hast du einen Überblick über deine Social Media Zeit, also über deine Bildschirmzeit, die du auf deinem Handy hast? Und wenn ja, rück raus.
Ja, ungern, aber ich werde es tun. Ich fühle mich gerade wie so ein geschimpftes Kind, aber ich schimpfe mich selber.
Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen, weil ich werde es auf jeden Fall übertreffen.
Ja, ich bin jetzt ganz stolz. Letzte Woche war ich mal auf einer Hütte und das hat meiner Bildschirmzeit sehr gut getan. Da habe ich einen Wochendurchschnitt von 3 Stunden, 15 Minuten. Und das ist für mich gut.
Ja.
Ich habe sonst 4 Stunden im Schnitt eigentlich sehr stabil.
Also ich habe auch vor dieser Aufzeichnung einmal reingespitzelt und ich habe eine gute Woche erwischt. Meine Wochendurchschnittszeit war letzte Woche bei 5 Stunden und irgendwas Zerquetschtes. Aber mein Handy zeigt auch richtig böse den Trend quasi an. Und ich habe sie das kann ich fast nicht glauben, um 50% anscheinend reduziert.
Was?
Ja, aber vielleicht habe ich auch eine komische Phase erwischt. Ich glaube nicht, dass ich 10 Stunden am Tag am Handy...
sicher ganz viel navigiert.
Ja, das habe ich.
Deswegen,
tatsächlich.
Und das zählt ja dann auch in die aktive Bildschirmzeit. Das muss man dann immer ein bisschen rausrechnen.
Aber ich muss ehrlich sein, ich verbringe schon echt sehr viel Zeit auf Social Media. Und Social Media hat in meinem Leben schon auch einen großen Stellenwert. Also das muss ich jetzt hier nicht schön reden mit irgendwie Navigations-Apps oder so. Nee, also ich gucke gerne, ich sehe da auch immer sehr viel Inspiration nach wie vor noch. Ich finde es auch nach wie vor cool, dass jeder Mensch da die Möglichkeit hat, sich so darzustellen, wie er möchte. Und es ist natürlich jetzt auch für mich so ein bisschen eine Visitenkarte geworden, wo ich schon dahinter bin, sie zu pflegen. Und was mir aber auch so ein bisschen auffällt, also ich hatte lange den Eindruck, oh Toni, du bist jetzt ja Mitte 30 und jetzt kannst du ja dein Social-Media-Verhalten schon voll reflektieren, wenn es so um diese ganzen nicht so tollen Seiten von Social Media geht. Da stehst du ja drüber, weil du bist eine erwachsene Frau. Und
man weiß ja so viel darüber.
Genau, und so. Und das merke ich immer wieder, dass ich da doch immer wieder in die Falle tappe. Also dass ich dann doch so viel Zeit drauf verbringe, dass ich auf einmal mich mit meinem Körper nicht mehr wohlfühle oder so. Oder eben mit meinem Leben nicht mehr zufrieden bin. Und da hatte ich jetzt in letzter Zeit eher so das Gefühl, dass ich ein bisschen konsequenter wieder eigentlich werden müsste mit so Regeln, die ich mir früher mal gemacht habe, als ich das erste Mal sehr aktiv reflektiert habe.
Ja,
wie ist es bei dir?
Da geht es mir ganz ähnlich wie dir. Ich habe mir auch früher strengere Regeln gemacht. Ich habe mir so Regeln gemacht, kein Social Media vor 11 Uhr morgens.
Oh.
Ich habe meine Zeitlimits konsequent eingehalten. Und ich habe auch immer, das machst du ja auch manchmal, so Social Media freie Monate gemacht.
Ja.
Das packe ich tatsächlich nicht mehr.
Echt?
Also ich mache oft so einen Tag unter der Woche und einen Tag am Wochenende, wo ich mir Social Media verbiete. Aber ich merke, ich bin so krass süchtig, dass ich an den Tagen dann LinkedIn und Facebook aufmache.
Geil, dass du noch auf Facebook bist.
Ja, weird. Da sind so ein paar praktische Gruppen auch für so Tourenbedingungen und so. Aber ich merke einfach, dass mich diese Algorithmen immer mehr catchen und dass es mir auch immer schwerer fällt, mich dem zu widersetzen und nur dieses Wissen zu haben, dass es uns eigentlich auch gar nicht gut tut, da so viel Zeit zu verbringen. Also ich habe mir letztens auch eine Doku angeschaut. Das hilft halt noch nicht. Dann weiß ich halt, dass es schlecht ist und habe ein schlechteres Gewissen, aber ich schaffe es trotzdem nicht, so direkt mein Verhalten anzupassen, auch wenn ich das eigentlich wollen würde.
Es ist total abgefahren, ist dass man schwer. Da immer denkt, man würde so ein bisschen über den Dingen stehen, aber man tut es eigentlich gar nicht. Aber ja, also diese Social-Media-freien Monate, ich habe die mal eine ganze Zeit lang sehr konsequent durchgezogen, habe es dann mal wieder ein paar Jahre nicht gemacht. Ich habe meistens so den Januar oder so genommen, weil man ja auch immer so ein bisschen hinterherhetzt. Man möchte ja dann auch immer Teil davon sein und hat dann Angst, dass wenn man mal einen Monat lang nicht Teil davon ist, dass irgendwas passiert. Bislang ist noch nichts passiert, zur Beruhigung. Aber ich kenne das auch, weil ich tatsächlich auch jemand bin, der auf dem Klo relativ viel und lang Social Media zockt. Und in den Social Media freien Monaten habe ich dann immer so geil, ich bin null Handyspieler oder allgemein niemand, der zockt oder so, aber ich habe mir dann immer Handyspiele runtergeladen und ich bin bereit für alle Menschen da draußen für ein hartes Tetris-Battle. Ihr werdet mich nicht besiegen.
Ja, das ist verrückt, wie das dann doch einen catcht, wie man davon doch so ein bisschen abhängig wird. Und
wollen wir es mal ein bisschen einordnen?
Ja, bitte.
Weil du hast ja gesagt, was hattest du gesagt an Bildschirmzeit? 3,5 Stunden.
Also 4 Stunden eigentlich, 4 Stunden. Realistisch.
Okay, ich habe gesagt 5,5 Stunden. Halte ich auch für realistisch, ehrlich gesagt. Und ich habe mich mal so ein bisschen auf die Suche gemacht, was denn eigentlich so gang und gäbe ist. Weil wir leben ja alle in einer Zeit, wo wir viel am Handy rumhängen. Und ich habe eine Studie aus dem Jahr 2025 von The Organization for Economic Cooperation and Development gefunden. Und die besagt, dass Jugendliche mit 15 durchschnittlich 7 Stunden am Tag am Handy sind.
Am Handy?
Ja. Also Bildschirmzeit.
Krass.
Ja, das aber andersrum,
oh Mann.
Ja, es ist halt so ein wichtiges Ding geworden. Ich kann es schon irgendwie so ein bisschen verstehen. Also ich mit meinen 5,5 Stunden nicke das jetzt einfach mal anerkennend ab. Und bei uns Erwachsenen ist es tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich. Also da habe ich keine eindeutigen Studien und keine eindeutigen Zahlen gefunden. Da gibt es einfach von Krankenkassen, da wird ganz viel auch quasi publiziert dazu. Und da hat sich das immer so zwischen 2,5 und 3,7 Stunden pro Tag eingependelt.
Ah krass, da sind wir aber stark drüber, beide.
Ja,
von uns.
Also wir arbeiten ja in den Medien, Lisa, mach dir keinen Kopf.
Ja, und Erwachsene ist halt auch, da zählen halt auch die 80-Jährigen rein, oder?
Ja.
Also meine Oma hat jetzt auch keine Bildschirmzeit von 2 Stunden.
Weißt du's?
Ich glaube wirklich nicht.
Frag sie mal, es würde mich interessieren.
Ich frag sie mal. Wir haben auch die Fachärztin für Psychotherapie und die Bergwanderführerin Raffaela Knapp gefragt, warum gerade die sozialen Netzwerke eben so ein guter Ort sind, dass wir uns da richtig scheiße fühlen können. Und sie hat uns das so erklärt.
Dadurch, dass zu Fear of Missing Out dazugehört, dass wir nicht nur Angst haben, sondern uns daraufhin auch in einer Weise verhalten, indem wir bei anderen irgendwie versuchen, teilhaben zu wollen an den Erfahrungen von anderen, braucht es ja ein Medium, wo wir teilhaben können. Dazu eignen sich super die sozialen Medien.
Also, wenn wir FOMO haben, dann fühlen wir nicht nur diese Angst und dieses Unwohlsein, sondern wir versuchen auch gleichzeitig, diese Angst schon zu besiegen, indem wir versuchen, irgendwie an dem teilzuhaben, was wir eben gerade verpassen.
Klingt logisch.
Und das machen wir dann auf Social Media. Auch ziemlich logisch. Heißt, soziale Netzwerke sind einfach der Premium-Nährboden für FOMO. Und dann hocken wir halt zu Hause am Schreibtisch, im Bett, am Abendsessenstisch mit 3 schreienden Kindern, in der Bib, in der Uni oder wo auch immer. Und dann schauen wir auf Social Media, sehen, gefühlt alle anderen sind nur draußen am Berg und denken uns, fuck, ich gehöre da nicht dazu.
Ja.
Ich bin da kein Teil von.
Ja. Und das ist ein Punkt, wo ich echt gerne nochmal kurz bleiben würde, nämlich dieses Gefühl von, ich bin einfach kein Teil davon. Ich bin außen vor, ich gehöre nicht dazu. Denn dieses Gefühl kennt auch unsere Hörerin Annalisa richtig gut.
Was ich viel, viel mehr fühle, ist FOMO in Bezug auf Gemeinschaft. Also, dass ich es ganz oft habe, dass ich dann irgendwie Posts sehe von Leuten, die zusammen am Berg waren mit ihren Freunden, mir dann so denke, Mann, warum hat mich keiner gefragt, ob ich nicht auch mitkommen will? Oder warum habe ich keine Freunde, mit denen ich an den Berg gehe? Warum sitze ich allein in meinem Zimmer und ziehe mir die Decke über den Kopf? Ja, dieser Wunsch der Gemeinschaft, der Verbundenheit, eine Gruppe zu haben, eine Community zu haben, gemeinsam Sachen zu erleben und nicht immer nur alleine.
Jeder Mensch ist ein soziales Wesen.
Voll.
Und ich bin auch ein soziales Wesen. Deswegen kenne ich das richtig gut, dieses Gefühl. Und ich kenne es auch jetzt nicht nur unbedingt aus meinem Bergleben, sondern man kann ja FOMO auch in ganz vielen unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenssituationen eigentlich immer, wo es menschelt, erleben. Und ich hatte da sehr präsent meine letzte Trennung, weil das ist ja ganz oft so, dass so Trennungen, gerade wenn man viele Jahre miteinander verbracht hat, auch mit einer Trennung von einem gemeinsamen sozialen Umfeld einhergeht. Mhm. Und klar, man versucht das immer so ein bisschen zu vermeiden, gerade wenn man erwachsen ist, sagt man immer so, ja, nee, wir können ja trotzdem noch miteinander was machen und so weiter und so fort. Aber auch diese Erfahrung hat mir wieder gezeigt, natürlich geht es irgendwie so ein bisschen auseinander. Und in dem Fall hatte ich mich da jetzt herausgezogen und zurückgezogen und habe aber auch nicht so viel, ich habe nicht so viel von der Gegenseite, ist ein zu krasses Wort, das klingt zu konfrontativ, kannst du es verstehen hoffentlich, von der Gegenseite ein Impuls, das komm doch trotzdem noch mit, bekommen.
Mhm. Und du hast dich zurückgezogen und dann
war es. Genau, weil ich auch so ein bisschen Distanz haben wollte, einfach um mich und meine Gefühle zu dem ganzen Thema zu ordnen. Und es war dann, wurde so ein bisschen abgenickt, sag ich mal.
Oh,
vielleicht auch aus, also ich mache niemandem Vorwürfe, vielleicht auch aus eigener Überforderung der Situation wegen. Aber das war auch so ein Freundeskreis, mit dem ich immer mal wieder feiern war.
Mhm.
Und das Paradoxe an der Sache ist, dass ich jetzt noch nie so ein Mensch war, der immer der Letzte auf der Party war und immer der Erste, der hingehen wollte. Und die Erste, die gesagt hat, komm, lasst uns da hingehen. Und trotzdem, wenn ich dann wusste in den letzten Monaten, dass so eine Party ist, wo wir halt immer hingegangen sind und mich halt niemand gefragt hat, beziehungsweise ich dann halt vielleicht gesehen habe, dass sie da alle jetzt gemeinsam hingehen, das hat richtig wehgetan. Also
richtig arg wehgetan.
Und ich hatte eine Fear of Missing Out für eine Sache, auf die ich nicht mal intrinsisch so 100% Bock hatte, einfach nur, weil ich gemerkt habe, ich gehöre nicht mehr dazu.
Mhm. Wo es dann echt nicht mehr um die Sache an sich geht. Es geht nicht um die Skitour, es geht dann teilweise eben nicht um die Party, sondern es geht darum, zu dieser Gruppe zu gehören und mit diesen Menschen Zeit zu verbringen. Boah, ja, das ist echt heftig. Ja, das verstehe ich richtig, dass das wehtut. Ich kenne es auch ein bisschen auf andere Art und Weise. Ich bin ja jetzt vor 1,5 Jahren nach Murnau gezogen. Und das war mein erster Umzug nach dem Studium. Und im Studium ist es natürlich immer super easy, Freunde und Freundinnen zu finden und irgendwie Bekanntschaft ließen.
Warte mal, dein erster Umzug, aber du bist ja in deinem Studium oft umgezogen.
Ja,
aber
genau.
Der erste Umzug, den du gemacht hast nach deinem Studium.
Genau, der erste Umzug, also das war auch immer anspruchsvoll, da irgendwie an einem neuen Ort in Santiago de Chile irgendwelche Freunde zu finden.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Aber du hockst dann halt in 4 verschiedenen Seminaren und sprichst mit deinen SitzpartnerInnen und hast MitbewohnerInnen und so. Und dann geht es irgendwie ganz schnell. Und jetzt in Murnau, in so einer Gemeinde, in so einem Markt, da wohnen irgendwie ganz viele junge Familien zum Beispiel, finde ich es sehr viel schwerer, Anknüpfungspunkte zu finden. Und wir arbeiten ja auch ganz viel remote, also von zu Hause. Und gerade da habe ich mir echt schwer getan, Anschluss zu finden. Und da hatte ich lange das Gefühl, ich habe eine ganz tolle WG mit super lieben Menschen, die für mich da waren. Aber ich hatte immer auch das Bedürfnis, boah, ich will auch eigenständig Freundschaften schließen an diesem Ort und mich irgendwie verwurzeln und nicht so angewiesen sein und auch mal aus dem Haus gehen und socializen und so.
Ja.
Und das war lange auch schwierig. Also wenn meine MitbewohnerInnen dann nicht zu Hause waren am Abend, ich war fertig mit der Arbeit, da hatte ich einfach nichts mehr zu tun. Und dann saß ich rum, dann auch nochmal viel auf Instagram. Das hat das Ganze dann auch irgendwie noch befeuert. Wenn man
sieht
dann
man
sieht,
die noch studieren, die noch miteinander
rumhängen. Ja, genau. Andere Leute, weil man postet ja auch nicht das alleine langweilig rumhängen, sondern man postet ja auch immer nur die Highlights. Und man weiß es, aber es schützt einen trotzdem nicht vor dem Gefühl. Das hatten wir jetzt auch schon öfter. Ja, und dann habe ich mich da echt auch wirklich einsam gefühlt.
Ist total abgefahren. Ich kenne das tatsächlich, dass ich das, obwohl ich jetzt ja wirklich lang schon in München wohne und viele Menschen kenne, ich habe manchmal, ich frage mich auch, ob das so ein bisschen zyklusabhängig bei mir ist. Aber ich würde sagen, ich habe in regelmäßigen Abständen Abende, wo ich dran sitze und mir denke, oh Gott, ich habe gar keine Freunde.
Okay. Bin ich da nicht die Einzige?
Nein, ich glaube, deswegen erzähle ich es gerade, ne? Weil das ist ja auch was, worüber man sich dann auch so ein bisschen schämt, über diesen Gedanken und dieses Gefühl und so. Aber ich glaube, das haben wir alle mal, dass wir irgendwie zu Hause hocken und so denken, Gott, ich habe ja gar keine Freunde.
Und ich denke mir dann immer, ja, okay, aber ich sitze jetzt auch hier, ich könnte ja auch irgendwie rausgehen, mich engagieren, ich mache ja nichts, dann bin ich ja auch selber schuld, wenn ich keine Leute kennenlerne. Dabei habe ich halt schon was gemacht, aber an diesen Tagen, an denen man eh schon so ein bisschen down ist, geht man dann jetzt auch nicht nochmal extra socializen und fremde Menschen ansprechen.
Also eigentlich fühlen wir da ja auch eine Art von FOMO genau in solchen Situationen.
Total.
Und genau dieses fehlende Gefühl der Verbundenheit, der Gemeinschaft und dass man sich halt so fühlt, dass hätte man keine Freunde oder wäre man kein Teil davon, erkennt auch die Bergwanderführerin und Fachärztin für Psychotherapie Raffaela in der FOMO.
Es geht ja letztendlich um eine Dynamik von Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit und in der Tiefe auch um Verlassensein. Also wenn ich nicht zu den Tollen auf dem Berg gehöre, bin ich alleine und bin verlassen. Im schlimmsten Fall führt es zu einer zunehmenden realen Isolation. Leute verbringen zunehmend Zeit im Internet, auf Social Media und gehen nicht mehr raus, fühlen sich immer schlechter, sie werden depressiv, die Angst nimmt zu.
Boah, heftig. Also ja. FOMO ist ja irgendwie so ein Social Media-Wort und wird auch mal belächelt und vielleicht nicht so ganz ernst genommen. Aber das kann schon echt krasse Ausmaße annehmen und echt unangenehm werden.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist dieses Gefühl des Verlassenseins und dieses Einsamkeitsgefühl und diese Angst, die damit reinspielt, jetzt nicht unbedingt was, was die Wissenschaft erst seit dem Anbeginn von Social Media beschäftigt. 2003 haben sich WissenschaftlerInnen von der University of Hull gefragt, nämlich, does Rejection hurt? Also tut Zurückweisung weh. Und das haben sie mit dem sogenannten Cyberball-Experiment getestet. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, noch nie.
Dieses Cyberball-Experiment ist relativ bekannt, deswegen habe ich gefragt. Ich erkläre es mal ganz kurz. Es ist eine Versuchsperson, sollte mit zwei anderen Personen ein Computerspiel spielen, wo es in diesem Computerspiel darum ging, sich Bälle zuzuwerfen. Und die Versuchsperson lag dabei im MRT, war angeschlossen, also man konnte so die Hirnströme messen. Und die anderen beiden lagen anscheinend im Nebenraum, weil anscheinend war ein bisschen fies. Es gab nie andere Versuchspersonen, sondern die Person, die im Gehirnscan lag, war die einzige. Und dieses Spiel war auch manipuliert. Also irgendwann mal haben dann diese anderen beiden Personen, die gar nicht existiert haben, angefangen, sich nur noch gegenseitig die Bälle zuzuspielen und haben die Versuchsperson ausgeschlossen. Und das hat dazu geführt, dass man auf dem Gehirnscan wirklich gut erkennen konnte, dass die Regionen im Gehirn der Versuchsperson aktiv wurden, die aktiv sind, wenn wir Angst haben und, was ich noch viel spannender finde, die aktiv werden, wenn wir wirklich körperliche Schmerzen empfinden. Heißt crazy. Also, dieses wirklich schmerzhafte Gefühl, ne, dass wir einsam sind und traurig und so weiter und so fort, das bilden wir uns nicht ein und wir sind nicht einfach nur schwache Menschen oder so, sondern das ist etwas, was FOMO in uns auslösen kann.
Ach, krass.
For real.
Boah, okay. FOMO ist schon körperlich.
Ja, kann körperlich werden auf jeden Fall.
Wirklich crazy. Gut, also wir wissen jetzt, wir haben alle mal FOMO und das wird von Social Media massiv befeuert. Das alles hat was damit zu tun, dass wir ganz tief in unserem Inneren Angst haben davor, dass wir ausgeschlossen werden und eben kein Teil von so einer Community zu sein.
Wir gehören nicht dazu quasi.
Menschen sind Rudeltiere. Aber was hilft denn jetzt, wenn wir mal wieder so richtig deep in der FOMO drinstecken? Wir haben auf dem Podcast am Berg Podcast Festival in der AXA Malizum auch mit unserem Publikum über FOMO gesprochen und die haben für euch ein paar Tipps parat.
Mir hat es irgendwie geholfen, dass man so ganz ehrlich zu sich selber ist, dass man sich so überlegt, will ich jetzt wirklich überhaupt gerade draußen sein? Also mein Job lässt jetzt schon zu, dass ich viel draußen bin und ich bin auch viel draußen. Und wenn ich aber so auf Instagram unterwegs bin und die anderen sehe, merke ich oft, ich könnte auch rausgehen, aber eigentlich will ich ja gar nicht unbedingt. Also so ganz reflektierend und ehrlich zu sich selber sein. Aber das ist irgendwie ein schweres Learning, dass man sich das selber eingesteht, dass man nicht immer draußen oben unterwegs auf Expeditionen sein muss.
Ich kann nur von mir sprechen, aber je älter man wird, desto mehr lässt es nach. Man hat seine Erfahrungen und dieses FOMO kann ich den jungen Menschen so mitgeben, lässt meiner Meinung nach definitiv nach.
Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen eine Kombination aus dem Thema Bildschirmzeit und FOMO. Mein Tipp wäre, desto weniger Bildschirmzeit man hat, also desto weniger man schaut, was die anderen alles für tolle Sachen machen, desto weniger braucht man auch FOMO haben. Wenn man eh nicht weiß, was die machen, braucht man es auch nicht vermissen.
Wir reden die ganze Zeit über Fear of Missing Out. Wie wäre es, wenn wir das wirklich mal rüberdrehen in Joy of Missing Out?
Ja, das
echt lernen
auch.
Zu sagen, hey, ihr könnt es alle machen, was ihr wollt. Ich mache das, was ich jetzt will.
Und auch die Franzi aus unserer Community hat einen guten Tipp. Und da hören wir jetzt auch mal noch rein.
Mir hilft es tatsächlich dann, dass ich vielleicht einfach nur noch mal eine Runde spazieren gehe oder eine Runde laufen gehe und dann nur mit Blick auf die Berge und nicht auf dem Berg oben drauf stehen.
Meine Güte, das sagt die Franzi was.
Was Schlaues.
Rausgehen. Das geht natürlich nicht immer, gerade wenn man krank ist.
geht's nicht. Da blickt man ja meistens irgendwie rum und binscht sich in das Sofa immer tiefer rein.
Obwohl es mir da auch gut tut, mich einfach mal 5 Minuten auf den Balkon zu setzen.
Ja, das stimmt. Was hast du gerade gesagt? Balkon?
So sagt man das da, wo ich herkomme.
Ah, okay.
Schweizer Grenze.
Da muss ich jetzt kurz innehalten.
Okay. Entschuldigung.
Nein, finde ich schön. Klingt toll. Nee, also was mir dann auch oft hilft, ist tatsächlich in solchen Momenten, mich so ein bisschen in meine Bergerinnerungen reinzubegeben. Und dann scrolle ich mich immer ganz gerne so durch mein Fotoalbum oder durch meine Notiz-App, wo ich mir immer ganz gern so schöne Erinnerungen aufschreibe, wenn ich auf Tour bin. Und das gibt mir dann natürlich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, Toni, du hast vielleicht jetzt gerade in dem Moment, weil du 38 Grad Fieber hast, kein geiles Bergleben, aber du hast davor ein geiles Bergleben gehabt und du wirst in deiner Zukunft auch ein geiles Bergleben haben. Und was ich dann auch ganz oft mache in solchen Situationen, ist nämlich schon mal ein Bergdate ausmachen.
Ah ja.
Das kann man ja nämlich auch richtig gut, wenn man irgendwie rumliegt, dann mal gucken, was ist denn so eine Hütte, auf die ich schon immer mal wollte, ist da noch vielleicht noch ein Plätzchen frei, mal einen Blick in den Kalender und dann kann man ja einfach mal schreiben irgendjemandem und sagen, hey, an dem Wochenende hast du spontan Zeit, da sind noch 2 Plätze frei, lass uns da doch hingehen.
Das stimmt. In so einer Routenplan-App mir eine Tour zu planen, macht mir auch immer gute Laune. Ich würde sagen, 70% dieser Touren mache ich dann nie. Aber die nur zu planen, macht mir schon gute Laune. Das stimmt tatsächlich. Ja, ich bin da auch ganz bei der Franzi. Dieses raus. Raus aus meinem Handy, raus aus Instagram. Das ist übrigens der schwerste Schritt da dran. Für mich auf jeden Fall. Und dann einfach rausgehen. Also es sind dann alle Leute auf dieser krassen Skitour, die ich nicht machen kann, weil ich dafür nicht genug Erfahrung und Skills habe. Never mind. Dann schnappe ich mir den Hund und drehe halt noch eine Runde um den Block. 20 Minuten. Und danach geht es mir wirklich einfach besser. Einfach dieses Zurück in die Realität kommen, durchschnaufen, was fühlen auch irgendwie, so Luft fühlen und Kälte, Wärme, solche Dinge und eben nicht nur mit dem Bewusstsein irgendwie so in diesem Handy rumzuhängen.
Ja. Und da sagst du was sehr Schlaues, das betont nämlich auch die Bergwanderführerin und Fachärztin für Psychotherapie Raffaela Knapp, dass es einfach wirklich total wichtig ist, aus Social Media raus, aus dem Handy raus und zurück in die Realität.
Das, was uns entspannt und gut tut in sozialen Kontakten, ist ja eine reale Beziehung, wo wir gesehen werden, wo wir gemeint werden. Das schüttet dann das Hormon Oxytocin aus, was Stress reduziert. Und das passiert auf Social Media eben genau nicht. Das heißt, was gegen FOMO hilft, ist reale Kontakte, reale Erlebnisse, real das machen, was einem gut tut und Freude bereitet.
Ach, ich liebe das ja immer, wenn dann noch alles mit so hormonellen Fachbegriffen irgendwie unterlegt wird und man sich so denkt, ja, ich bilde es mir nicht nur ein. Es tut mir einfach wirklich gut, weil mein Körper so funktioniert. Also für mich so ein bisschen das Fazit auch, wenn man krank ist, kann ja mal eine Freundin vorbeikommen und man kann mit ihr vom Balkon aus sprechen, wenn man einen hat, oder aus dem Fenster, oder man stellt sich mit etwas Sicherheitsabstand an die Wohnungstür oder an die Haustür. Und das ist dann vielleicht auch schon so ein kleines Seelenpflaster gegen die FOMO.
Ja, und das ist jetzt auch nochmal eine gute Motivation für mich, meinen Freundeskreis, meinen Freundinnenkreis rund um Murnau zu festigen. Obwohl, das möchte ich jetzt auch mal noch auflösen, ich vor allem in der letzten Woche oder in den letzten Tagen sogar voll das Klickerlebnis hatte, dass das jetzt irgendwie angekommen ist. Da hat mir...
Kommt sie jetzt so kurz vor knapp um die Ecke?
Ja, und zwar hat mir letzte Woche eine Bekannte geschrieben, die mit mir zusammen Jugendleiterin im Alpenverein ist, ob wir mal eine Gassi-Runde drehen wollen zusammen. Oh. Mhm. Und dann ist noch irgendwas passiert. Ah genau, mir hat eine Freundin von meinem Partner geschrieben, ob wir mal als Mädels alleine klettern gehen wollen, ohne meinen Partner. Und ich habe mich so gefreut und ich war echt so 2 Tage lang so ein bisschen verliebt und glücklich. Also langsam wird's.
Aber das sagst du schon was ganz, ganz Wichtiges, weil uns ist es ja auch immer wichtig, euch da draußen zu motivieren, rauszugehen und euch was zu trauen. Und du hast jetzt gerade schon deine DAV-Klettergruppe zum Beispiel erwähnt. Gerade wenn man vielleicht an einen Ort gezogen ist, wo man niemanden kennt. Und ich weiß, da gehört ganz, 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 ganz viel Mut dazu. Und ich war erst letztens wieder auch das erste Mal beim Spinning und habe eine Kollegin gefragt, die da schon ein paar Mal war, kannst du bitte beim ersten Mal mitkommen? Ich bin Mitte 30, aber traue mich nicht, alleine zum ersten Mal zum Spinning zu gehen.
Ich verstehe es
so gut. Es hat kein Schwein interessiert, dass ich das erste Mal da war. Ich wurde super nett eingeführt. Das hat überhaupt nicht wehgetan. Ich habe mir gedacht, mei Toni, das nächste Mal denkst du es, also merkst du es dir mal wieder. Aber ich kann das deswegen total gut nachvollziehen. Und vielleicht fühlt ihr euch ja durch diese Folge ein bisschen motiviert, da jetzt auch mal die Arschbacken zusammenzukneifen und zu sagen, nee, jetzt gehe ich mal zu dieser DAV-Klettergruppe oder zu, keine Ahnung, irgendeiner anderen Gruppe. Gibt's in jeder Stadt und ihr schließt euch an. Oder ihr seid extra motiviert, jetzt den nächsten Bergausflug, das nächste Bergsommer-Hüttenwochenende mit euren Freundinnen oder Freunden anzugehen und zu planen, ist eh jetzt ein sehr wichtiger Zeitpunkt. Ich habe letztens geguckt im Hüttenplaner.
Ah ja.
Es sind fast alle Wochenenden schon ausgebucht. Also wenn ihr noch ein verlängertes Wochenende im Sommer machen wollt mit einer Hüttentour, beeilt euch.
Haltet euch ran.
Podcast ausmachen und was planen gegen die FOMO.
Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh, ich will auch was Reales und Konkretes machen und am besten mit den Bergfreundinnen, dann haben wir eine Einladung für euch. Kommt doch vorbei aufs ID Sounds Festival in Nürnberg. Da sind wir nämlich am 7. Mai und da sind wir dann auch wieder zu dritt. Da ist die Kadi wieder da. Und nee, wir sind sogar zu viert.
Ja,
da haben wir nämlich eine tolle Gästin. Klar.
Lass doch nicht unsere tolle Gästin unter den Tisch fallen.
Das tut mir total leid.
Wer ist das denn?
Das ist die Bikepacking-Abenteurerin Wiebke Lühmann. Die ist unter anderem von Freiburg bis nach Südafrika geradelt.
Das ist wahnsinnig weit.
Immer noch nicht in meine Birne rein. Ja. Und die wird mit uns auf der Bühne sein und es geht ums Bikepacking. Und da gibt es noch Tickets, wenn ihr mal wieder was in Real Life erleben wollt mit euren FreundInnen, mit Family, mit wem auch immer. Ihr dürft auch alleine kommen. Auch
mit
dazu.
Uns.
Genau.
Mit uns.
Traut euch, kommt vorbei.
Die Lisa hat gesagt, wenn wir ausverkauft sein sollten, wird sie tanzen auf der Bühne. Also falls ihr das reale Erlebnis der tanzenden Lisa auf der Bühne haben wollt, kauft am besten 20 Tickets.
Perfekt. Den Link dafür gibt es in den Shownotes.
Genau. Und was ihr natürlich auch nicht verpassen wollt, ist unser allpodcastlicher Podcast-Tipp. Und da wollen wir euch einen Podcast ans Herz legen diese Woche, der da heißt Mein Mensch.
Oh.
Schöner Titel. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt auch mindestens so einen meinen Menschen, der so eine ganz besondere Bedeutung für euch und euer Leben hat. Vielleicht war es nur so ein kleiner Satz mal oder eine kleine Geste, eine zufällige Begegnung oder ein geplantes Aufeinandertreffen. Irgendwas, was irgendwie so was ganz, ganz Großes in euch bewirkt hat und ihr wärt ohne das vielleicht auch nicht der Mensch, der ihr selber heute seid.
Hm.
Da finde ich eine richtig schöne Idee tatsächlich. Mhm. Und darum geht es in diesem Podcast. Zum Beispiel um die Geschichte von James aus Dallas, der durch die Stammzellenspende eines unbekannten Mannes aus Sachsen-Anhalt überlebt hat. Und als er ihn dann kennenlernt, beginnt er ein ganz, ganz neues Leben. Oder es geht auch um einen Bischof, der durch die Begegnung mit einer besonderen Frau von allen Ämtern zurücktritt.
Krass.
Oder um Naila, die nie gelernt hat, Nein zu sagen und durch eine Nachbarin tatsächlich zu sich selbst findet. In diesem Podcast findet ihr diese und viele, viele andere Geschichten. Hört also gerne rein in Mein Mensch, Begegnungen, die das Leben verändern. Der Podcast ist von unseren Kolleginnen und Kollegen vom SWR und ihr findet die neuen Folgen ab sofort jeden Mittwoch in ARD Sounds. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Das hört sich nach einem wunderschönen Podcast an.
Ja, finde ich an. Man fängt sofort so ein bisschen zu überlegen, was ist denn so mein Mensch? Also, oder meine Menschen. Es gibt ja auch mehrere.
Voll.
Meine Menschen.
Ich habe direkt dran gedacht, dass ich voll viele meine Orte habe, die mich ganz krass geprägt haben.
Oh, das glaube ich, ja.
Und Menschen auch, ja, mache ich mir Gedanken. Und den werde ich auf jeden Fall anhören. Ich glaube, das ist so ein Podcast, wo ich einfach durchheule.
Kann gut sein, ja.
Und gute Neuigkeiten für euch. Ihr habt jetzt auch ein bisschen Zeit, diesen Podcast durchzusuchten und zu heulen, wenn ihr möchtet, oder auch andere Podcasts zu hören. Denn wir machen eine zweiwöchige, klitzekleine Podcast-Pause. Das habe ich jetzt gut als gute Nachricht geframed.
Ja, das stimmt, gut. Wir lieben es positiv.
In der legen wir jetzt aber nicht nur die Beine hoch, sondern wir bereiten natürlich schon ganz, ganz fleißig unsere nächste Themenstaffel vor. Im Mai dreht sich hier alles um ein Thema, das super wichtig für uns alle ist.
Ja.
Wir sprechen über die Arbeit von vielen, vielen ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergrettern und wir stellen auch ein paar davon im Podcast vor. Dafür interessieren wir uns natürlich auch für eure Geschichten und Gedanken. Vielleicht habt ihr ja Fragen, die ihr schon immer mal jemanden von der Bergwacht stellen wolltet. Oder vielleicht wurdet ihr ja sogar selber schon mal aus einem Notfall vom Berg gerettet und traut euch von eurer Erfahrung zu erzählen. Oder vielleicht seid ihr ja selber schon Teil der Bergwacht oder ihr überlegt euch, euch für dieses Ehrenamt zu bewerben. Dann her mit euren Sprachnachrichten. Die schickt ihr am besten wie immer an die 0151 1219 und 4x5 oder ihr schreibt uns eine E-Mail an bergfreundin@br.de.
Und wie immer wünschen wir uns natürlich mehr die Sprachnachrichten. Das dürfen wir nicht vergessen, dazu zu sagen.
Ja.
Autorin dieser Folge war ich, Antonia Schlosser. Redaktion hat Mila Hahner gemacht. Die anderen Bergfreundinnen sind Katharina Kästler und Lisa Bartelmus. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. knutschen euch, sofern ihr mögt, virtuell, digital, wie auch immer.
Ein kleiner virtueller Drücker.
Genau.
Und bis dann. Ciao, ciao.
Tschüssi.